Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Susanne Lohweg. Schönen guten Tag. Ein Block gegen den Hass, darüber sprechen wir mit Sascha Salzmann. Ein Beitrag zu drei neuen Serien mit weiblichen Protagonistinnen stellen wir vor. Und ein Kommentar zu Impfselfies mit spitzer Nadel verfasst. Zur Musik, das belgische Trio Telex, das gründete sich Ende der 70er. Und es gilt als eine der ersten und wichtigsten Synthie-Pop-Bands. Die aktuelle Compilation This is Telex enthält alte Singles, neu entdeckte Aufnahmen und Moskau Disco ist auf jeden Fall zeitlos schön.
Ce soir c'est la folle ambiance. Au café ici la France. Les fraîches garçons sont très chic. Leurs chansons sont fantastiques.
Ausgrenzung, Diskriminierung, Antisemitismus, Rassismus nehmen zu, ganz unbestritten. Das eine, so scheint es, bedingt das andere. Die sozialen Medien liefern die Plattformen, auf denen all diese unsozialen Verhaltensmuster prächtig gedeihen können. Aber das Netz kann auch anders, gibt auch jenen Raum, die gegen den Hass anschreiben. Aktuell haben dies fast den ganzen Mai lang vier jüdische AutorInnen getan. Max Czollek, Esther Discheit, Levi, Israel Uferlige und Sascha Mariana Salzmann. Die vier haben in einem Blog mit dem Titel »Dem Hass kein Echo« Erlebnisse, Beobachtungen aufgeschrieben, aufeinander reagiert, sich einander mitgeteilt. Das Projekt ist im Rahmen der diesjährigen Lit Cologne entstanden, auf der die AutorInnen am 10. Juni nochmal zusammentreffen, um unter anderem über ihren Blog zu sprechen. Aber erst einmal tun wir dies hier mit Sascha Mariana Salzmann. Wir haben vor der Sendung gesprochen und zunächst habe ich gefragt, kann man gegen Hass bloggen?
Ich glaube schon, indem man nicht auf den Hass reagiert, sondern sagt, was man eigentlich sagen möchte. Also quasi, wenn man nicht die ganze Zeit sich in eine Position begibt, sondern freier versucht, sich selber zu entfalten und zu definieren.
Ich hatte das Gefühl, dass vor allen Dingen auch kein Hass, sondern sehr viel Wut, auch Wut auf sich selbst, da eine Rolle spielt in einigen der Einträge bei Ihnen.
Ja, das ist richtig. Wut ist eigentlich mein Motivator zum Schreiben, eigentlich von Anfang an schon gewesen. Wut auf die Umstände, die ich beobachte, Wut auch auf mich, weil ich ein Teil dieser Umstände bin. Und der Eintrag, auf den Sie anspielen, das ist einer meiner Briefe an Max Czollek. Wir führen eine Korrespondenz auf diesem Blog. Und es ist irgendwie meine Verzweiflung, dass ich immer wieder die Sachen, die ich ankreide, auch bei mir beobachte und aber nicht aus diesem Loop rauskomme, mir selber Dinge vorzuwerfen, die strukturelle Probleme sind und nicht unbedingt eigenes persönliches Versagen eines Individuums.
Sie haben gerade gesagt, Sie kommen aus dem Loop nicht raus. Kommen wir einfach alle aus den Schleifen nicht raus?
Ja, deswegen meine ich ja, es ist was Strukturelles. Das ist jetzt gar nicht, dass die Interviewerin besonders übergriffig war oder ich besonders lahm an dem Tag, sondern ich glaube, wir alle stecken in diesen Strukturen fest, die wir versuchen zu analysieren, die wir versuchen zu durchbrechen. Leute wie ich mit Kunst, weniger denn mit Politik oder Interviews. Ich verstehe schon, dass das Bild des Juden bewusst ungegendert in Deutschland viel zu hysterisch wahrgenommen und viel zu hysterisch besetzt ist, als dass man jetzt durch ein paar Interviews und durch ein paar Kongresse da ausbricht. Und man muss auch sagen, der Desintegrationskongress, den Max Scholek und ich initiiert haben und dann die radikalen jüdischen Kulturtage, die bauen auf der Arbeit von Jüdinnen und Juden seit Jahrhunderten in diesem Land und auf diesem Boden, was auch immer dieses Land vorher war. Und wir kommen einfach sehr langsam voran auf diesem Weg der Selbstbestimmung. Das ist vielleicht normal für einen echten Weg, für eine echte Bewegung, für etwas, was nachhaltig bleibt. Ist das Tempo vielleicht normal? Es kommt mir nur so langsam vor.
Kann ich verstehen. Die 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, die wir gerade feiern, ist jetzt auch nichts, worüber Sie in Freudenstürme ausbrechen, wenn ich den Blog-Einträge richtig verstehe.
Ja, es klingt für mich wie ein Witz, wie ich in einem meiner Briefe an Max schreibe. Es klingt für mich so, als würden die Kinder sagen, wie toll, dass unsere Eltern 60, 70, in dem Fall 1700 Jahre verheiratet sind. Und eines der Kinder sagt, na ja, aber das eine Elternteil hat das andere mehrmals versucht umzubringen, enteignet, erniedrigt. Und als die Journalistinnen mit den Kameras kamen, haben wir alle glücklich gepostet. Also ich meine, was für ein gemeinsames Leben und was für Deutschland seit 1700 Jahren soll das denn sein? Deutschland gibt es doch gar nicht so lange. Und jüdisches Leben wird hier, glaube ich, auch mir zumindest viel zu eng gefasst, da ich ein Sowjetjude bin, also quasi eine komplett andere Perspektive auf Deutschland und jüdisch sein habe, fallen mir, glaube ich, mehr Sachen auf als den Leuten hierzulande. Und natürlich Leuten wie mir fällt, glaube ich, vieles auf, was widersprüchlich ist an diesem Slogan, der staatlich gefeiert wird. Aber im Grunde bedeutet das, wenn Sie sich die Statistiken anschauen, 50% der deutschen BürgerInnen meinen, dass Juden zu viel über sich selbst sprechen. Insofern glaube ich, das Ganze ist ziemlich aufgesetzt.
Dabei sprechen eher die anderen immer wieder über Sie, wenn ich Sie richtig verstehe. Und es geht aber auch, um nochmal auf Ihren Background zu kommen, in dem Blog geht es auch um ganz viel um ihre Familie, um die Mischpoke, wie sie so schön schreiben. Die sind Putin-treu und entsprechen gar nicht so dem Bild, was vielleicht viele haben. Wie stark ist die Rolle von Familie für Sie?
Die ist zentral, aber meine Familie sind keine Putin-treuen AfD-Wählerinnen, um das Klischee der Ex-Sowjetbürgerin zu strapazieren. Nur fast alle, die sie umgeben, sind es. Und das finde ich ganz interessant. Meine Familie ist da vielleicht so eine kleine Insel und das hat auch vielleicht unter anderem damit zu tun, abgesehen davon, dass es tolle Menschen sind, dass sie ein queeres Kind und ein queeres Enkelkind in der Familie haben, das sehr stur ist und seit über 10 Jahren dagegen anschreibt, gegen Putin und gegen alles, was eine Putin-Verlängerung in Deutschland ist. Insofern die Auseinandersetzung mit mir ist natürlich etwas, was sie sich immer wieder geben müssen. Und ich bin aber sehr, sehr stolz auf meine Familie. Ich bin sehr beeindruckt, wie sie hierher kamen, wie sie Deutsch gelernt haben. Meine Großeltern sind über 80 und sie sprechen Deutsch mit meiner Frau und sie heißen sie willkommen. Und das alles sind nicht selbstverständliche Dinge, wenn man überlegt, was die alles durchgestanden haben, was sie alles überlebt haben und welchen System sie trotzen mussten, also auch gedanklichen Systemen. Ne? Also nicht nur Homo-Hass und Antisemitismus waren Teil der Sowjet-Denkstruktur. Ich finde, es sind große Vorbilder und ich kenne aber viele wie die. Es gibt die und dann gibt es die AfD-Wählerinnen, dann gibt es die Putin-Treuen. Auch die würden, glaube ich, meiner Frau und mir gefüllte Fisch servieren und dann würden wir uns streiten. Das ist meine Mischpoche.
Kommen wir nochmal auf diesen Hass. Woher kommt der eigentlich? Kommt der vom Rand, aus der Mitte, aus den Feuilletons oder aus der Welt?
Der Hass ist allgegenwärtig. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wenn wir uns das fragen, wir immer bei uns selbst anfangen. Ich glaube, es gibt keine Klasse oder keinen Bezirk in einer Stadt, wo es das nicht gibt, weil es ein strukturelles Problem ist. Es ist nicht ein Affekt, es ist auch nicht eine Meinung. Es ist das Bedürfnis danach, eine Norm zu setzen und also auch eine Anormalität zu erzählen. Und das braucht man, um Leute in Schach zu halten. Wenn man weiß, wo der Feind ist, hat der Tag Struktur und ganz viele Leute strukturieren ihre Tage und ihre Denke dadurch, dass sie einen Feind haben. Und der Jude ist einfach einer der ältesten Feinde der Menschheitsgeschichte. Deswegen sind diese ganzen Verschwörungsmythen, die jetzt im Laufe von Corona zunehmen, ganz oft antisemitisch unterfüttert, nicht weil die Leute ernsthaft denken, dass die Juden was damit zu tun haben, sondern weil die älteste Verschwörungstheorie der Welt ist das mit den Weisen von Zion und dass wir die Welt regieren. Und Das ist allgegenwärtig. Ich finde, jede Person, die sich einen gelben Stern jetzt annäht, in dem steht ungeimpft, sollte belangt werden. Ich finde, das ist ein krimineller Akt. Und diese Leute wissen noch nicht mal, dass sie Antisemiten sind.
Jetzt ist es ja immer so, wenn man Dinge anprangert, dann wollen auch immer alle gleich, gut, du prangerst da was an, dann bitteschön, wo ist die Lösung? Wie sehr nervt das oder macht das wütend, um nochmal auf die Wut zu kommen?
Das ermüdet eher, das macht mich nicht wütend. Es ermüdet deswegen, weil das ja nicht nur so ein Problem mit Antisemitismus oder ein jüdisches Thema ist, sondern das ist ja ein grundsätzliches Problem, ne? Auch wenn wir über Feminismus reden oder queere Belange. Die Leute wollen sofort eine Lösung, es wird aber keine geben. Ich glaube, um jetzt das explizit auf Deutsch zu sagen, es gibt keinen totalen Krieg und es gibt keine Endlösung dieses Problems. Ich glaube, dass wir mit Donna Haraway gesprochen einfach staying in the trouble, in der Auseinandersetzung bleiben werden. Diese Sachen können nicht gelöst werden, weil sie zu tief reichen. Wir können aber besser werden, indem wir uns immer mehr austauschen und immer genauer hinschauen und uns auch herausfordern, genauer hinzuschauen. Und ich glaube, das einzige Problem ist, wenn wir sagen, alles ist okay. Wenn wir sagen, es ist gelöst, es ist überwunden, dann fangen wir an, ganz vieles zu übersehen, was in den dunkleren Kammern dieser Gesellschaft passiert, bei den Leuten, die keine Mikros vors Gesicht bekommen. Das sind die, an die wir auch denken müssen.
Sagt Sascha Mariana Salzmann zum Blog Dem Hass kein Echo. Und wer noch mehr wissen möchte, kann den SchriftstellerInnen am 10. Juni digital bei der Lit Cologne zuhören oder heute im Corso Podcast unter anderem zur Frage, warum gerade diese AutorInnen ausgewählt wurden. Der englische Musiker Fink, der kann auf eine lange Karriere zurückblicken und das tut er jetzt auch auf seinem neuen Album. Er hat nämlich die besten Stücke nochmal einfach neu aufgenommen. Warm Shadow ist die erste Auskopplung.
What you got going on behind doors, eyes closed, holding on. I don't want another dead and break. Take off. You are not aware. Warm shadow. Warm shadow. Won't you cast yourself on me?
Weiblich, ledig, jung und alt. Sehr unterschiedliche Frauenfiguren stehen im Mittelpunkt der Serien im Mai. Eine Ermittlerin, eine Flugbegleiterin und eine Studentin. Die prominenteste Darstellerin in der Reihe ist ganz klar Kate Winslet, die sich ungeliftet, ungekämmt vor die Kamera gestellt hat und eine grandiose Figur macht. Sie spielt mehr in der Serie, mehr auf Easttown und es geht um einen Mord. In Sexify geht es um den weiblichen Orgasmus und in The Flight Attendant um beides. Julian Ignatowitsch hat alle Serien gesehen und taucht erst einmal in die 80er ein.
Ein One-Night-Stand endet in einem Blutbad. Als die Flugbegleiterin Cassie nach ihrer Nacht mit Passagier 3C aufwacht, liegt neben ihr eine Leiche, seine Leiche.
Mr. Sokolov? Ah!
Für die junge Frau, die sich an die Geschehnisse des Abends nicht mehr erinnern kann, beginnt ein Albtraum. Sie flieht und gerät ins Visier des FBI. Dazu kehrt sie in Halluzinationen immer wieder in das verhängnisvolle Hotelzimmer an den Tatort zurück. Nach und nach versucht sie, die Ereignisse aufzuarbeiten.
Nehmen wir an, du hast mich nicht umgebracht. Ein paar Gesetze hast du doch gebrochen.
Halt, ich hab dich nicht umgebracht, klar?
Die Serie erzählt diese Mordgeschichte mit viel Drive und Humor. Zwischen blutigem Thriller und grotesker Komödie. Sie schafft es dabei, unter die Oberfläche der Fluguniform zu den psychischen Abgründen ihrer Protagonistin vorzudringen. Cassie ist Alkoholikerin und hat Angst vor dem Alleinsein.
Aber wir sind doch zusammen gewesen, weißt du denn nichts?
Schauspielerin Kaley Cuoco, die Serienfans als Penny aus der Big Bang Theory bekannt ist, zeigt, dass sie weit mehr kann als Klamauk. In The Flight Attendant verkörpert sie eine sexuell selbstbewusste Frau, die gewalttätige Kindheitserinnerungen in Wodka ertränkt.
Ich bin eine nackt in der Öffentlichkeit und laut in der U-Bahn-Trinkerin.
Unterstrichen durch die unterhaltsame Erzählweise, schnelle Schnitte, Splitscreens und treibende Musik zeichnet die Serie ein tragisch-komisches Bild ihrer Hauptfigur. Zwischen Groteske und Slapstick, Realität und Fantasie, Innen- und Außenleben, in dem wir uns alle irgendwo wiederfinden dürften. The Flight Attendant, jetzt in der deutschen Synchronisation auf Amazon. Empfehlenswert. Weit weniger Witz und Fantasie, dafür umso mehr ungeschönte Realität, zeigt die Serie Mare of Easttown mit einer grandios schlecht gelaunten Kate Winslet in der Hauptrolle.
Ich spüre, dass es wieder passiert. Die Erwartung der Menschen an mich etwas zu sein, für das ich mich nicht gut genug halte. Ich bin Detective.
Sie ermittelt in einem Mord an einem Mädchen in ihrer Heimatstadt Easttown. Ein nebliger Ort, an dem die Bewohner Pickup-Truck fahren, Fertig-Macaroni und Cheese essen und neben dem Kühlschrank ihr Gewehr stehen haben. Die Krimi-Handlung kommt, anders als bei The Flight Attendant, konventionell daher. Nach und nach setzt sich das Puzzle zur Frage Whodunit zusammen. Es kommen persönliche Geheimnisse und zwischenmenschliche Animositäten ans Licht. Was die Serie besonders macht, ist ihre Hauptfigur, Ermittlerin Mare, die uns mit fettigen Haaren und E-Zigarette privat bis aufs Nachthemd ausgezogen gezeigt wird. Als desillusionierte Liebhaberin, vom Tod ihres Sohnes traumatisierte Mutter und liebevolle Großmutter. Nicht von ungefähr wurde Winslet als Mare von amerikanischen Medien schon zur schlecht gekleideten, soziophoben Stilikone der Corona-Isolation erkoren.
Etwas Großes zu leisten, ist überbewertet. Denn dann erwarten das die Menschen von einem. Ständig.
Die HBO-Produktion Mare of Easttown auf Sky, empfehlenswert. Ob die drei Hauptfiguren Natalia, Paulina und Monika der polnischen Serie Sexify zu Stilikonen unserer Zeit taugen? Zumindest ist für jeden etwas dabei. Da ist die prüde Katholikin.
Ich habe mehrmals hintereinander das Abendgebet vergessen.
Das promiskutive Rich Girl.
Titten!
Und die sexabstinente Streberin.
Mein Projekt wurde von allen am höchsten benotet.
Na, dann zeig uns doch mal dein Projekt.
Als Natalia herausfindet, dass Sex doch immer noch am besten zählt, macht sie aus ihrer Schlaf kurzerhand eine Beischlaf-App und sich auf die Suche nach dem Geheimnis des weiblichen Orgasmus.
Bingo.
Die Serie Sexify stellt selbstbewusste junge Frauen in ihrer Findungsphase in den Mittelpunkt und kann durchaus als Statement für sexuelle Freiheit verstanden werden, insbesondere im konservativen Polen, in dem es um Frauenrechte nicht allzu gut bestellt ist.
Experiment unterbrochen aufgrund von...
Dennoch wirkt vieles allzu gewollt. Die Charaktere sind gnadenlos überzeichnet. Der Humor beschränkt sich größtenteils auf pubertäre Wortwitze.
Der Orasmus. Orgasmus. Orgasmus.
Allein die inflationäre Erwähnung des Wortes Sex und viele harmlose Bettszenen machen noch keine Emanzipation. Indem die Serie die Tabus, die sie zwar stellenweise bricht, immer wieder neu aufstellt und als solche kennzeichnet, bleibt sie in gewisser Weise selbst einem prüden Weltbild verhaftet, in dem ein Sexshop mit Dildos allein schon als Pointe ausreicht. Witzig ist das kaum und mehr plakativ als progressiv. Aber es scheint den Geschmack der Jugend zu treffen, denn die Serie rangierte in den weltweiten Netflix-Charts zwischenzeitlich auf Platz 2. Sexify auf Netflix, zwiespältig.
This happens every time. Give him 2 weeks and then they're saying goodbye. You didn't do wrong, but you also didn't do right. Every time. Don't know why I'm surprised. Maybe I thought that I could catch someone's eye. But you only glance, couldn't be bothered to spy. Every time.
and someone who always knows their own mind. Or do you just not want me? There's no future to see. But what's with all the rudeness? Manners are free. At least have the balls to say it. Don't just end. On my thighs. Nice guy. When will someone like me enough? I know I act tough, but when will I be more than nice and fun? I'm someone to leave behind. I'm not stuck in your mind. When will
Every Time, der erste Song von Molly Bermans Debütalbum. Aufgenommen hat sie ihn im heimischen Gartenstudio mit ihrem Vater und der hat schon Musik mit den Sex Pistols gemacht. Uschi Glas, die hat ihren Blusenärmel hochgekrempelt, Günther Jauch ebenso und auch Gesundheitsminister Jens Spahn hat ein Foto gepostet von seiner ersten Impfung. Sie gelten somit als Impffluenza, ein eher flaches Wortspiel, das auf Menschen hinweist, die ihrer Umwelt gerne mitteilen, wie wichtig es ist, sich gegen Corona impfen zu lassen. Wurden zunächst Promis angeblich noch entlohnt, damit sie sich positiv übers Impfen äußern, nimmt die Dichte an digitalem Bildmaterial vom Besuch im Impfzentrum inzwischen selbst pandemische Ausmaße an. Manch einer hat genug von lustigen Fotos von gepieksten Oberarmen. Eine Seuche, so Kritikerinnen, und sie grassiert nicht nur bei uns.
Alright, I just got my vaccine and I would recommend it to anyone and everyone. Come with me if you want to live.
Folge mir, wenn du leben möchtest. Arnold Schwarzenegger ist einer von vielen Prominenten, die ihre Impfung gegen das Coronavirus publik gemacht haben. Und auch die Sängerin Dolly Parton appelliert mit einer Neuinterpretation ihres Hits Jolene, sich impfen zu lassen.
Vaccine, 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 vaccine. I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 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 vaccine. 'Cause once you're dead, then that's a bit too late.
Seit Wochen zeigen sich weltweit Stars, Politiker und auch viele gewöhnliche Menschen mit Nadel im Oberarm oder recken den mit einem winzigen Flästerchen bedeckten Einstich mit wohliger Genugtuung in die Kameralinse ihres Smartphones. Das Impfselfie geht viral und nimmt damit selbst die Eigenschaften eines Virus an. Eine paradoxe Situation, die sich nicht nur aus der narzisstischen Dynamik der sozialen Medien speist, sich selbst zu feiern und abzubilden, sondern womöglich auch eine tiefergehende Bedeutung hat. Digitale Fotografien bleiben für die Ewigkeit. Im Impfselfie manifestiert sich also nicht nur der Wunsch, den flüchtigen Moment der Impfung, den buchstäblich banalen Peaks zu dokumentieren, es hat auch performativen Charakter, sich selbst zum Vorbild zu machen, damit die Follower es einem nachmachen. Eine in den sozialen Medien zuhauf praktizierte Tugendprotzerei, sich auf der richtigen Seite zu wehen und sich selbst und anderen zu signalisieren, kein dummer Querdenker zu sein, der Impfungen für krankmachendes Teufelszeug hält. Prinzipiell ist das natürlich richtig. Impfungen tragen mehr zur Bekämpfung von Krankheiten bei als zu ihrer Verbreitung. Nur wieder zum Thema, was verbreite ich, kann man die Impfung gemäß ihres minimalistischen Eingriffs auch im Stillen zelebrieren, ganz für sich allein. Was viele Impflinge auch vergessen, ihre Selbstinszenierung ist ein Privileg, das auch Ressentiments schüren kann. Viele Menschen warten noch immer auf eine Impfung. Ihnen einfach Impfneid zu unterstellen, trifft es nicht ganz. Muss das Gefühl des Neids doch nicht immer mit Missgunst einhergehen, sondern kann auch auf Solidaritäts- und Gerechtigkeitslücken aufmerksam machen, die hoffentlich mit dem 7. Juni, dem Stichtag der Aufhebung der Impfpriorisierung, enden werden. Und damit bitte auch die vielen Impfselfies.
Kommentierte Raphael Smarzoch und das war Corso Kunst und Pop. Für heute am Mikrofon Susanne Lurweg. Danke fürs Zuhören.